Dieses Buch Heinrich Manns ist das Herbarium des deutschen Mannes. Hier ist er ganz, in seiner Sucht zu befehlen und zu gehorchen, in seiner Rohheit und in seiner Religiosität, in seiner Erfolganbeterei und in seiner namenlosen Zivilfeigheit. Kurt Tucholsky, 1919.
Ja, so beurteilte ein Schriftstellerkollege den Untertan. Willkommen bei Museum aufs Ohr, dem Podcast der Lübecker Museen. Thema heute ist Heinrich Manns Roman Der Untertan. In dieser ersten Folge geht es darum, wie das Buch entstanden ist und wie es die Zeitgenossen aufnahmen. Dazu begrüße ich herzlich drei Expertinnen des Buddenbrook-Hauses. Und ich freue mich, wenn Sie sich kurz vorstellen.
Karin Heuer, wissenschaftliche Projektkoordinatorin.
Birte Lipinski, Museumsleiterin.
Britta Dittmann, Archivleiterin und Vizepräsidentin der Heinrich-Mann-Gesellschaft.
Den Roman des bürgerlichen Deutschen unter der Regierung Wilhelms II. Dokumentierte ich seit 1906. Beendet habe ich die Handschrift 1914, 2 Monate vor Ausbruch des Krieges, der in dem Buch nahe und unausweichlich erscheint. Auch die deutsche Niederlage. Der Faschismus gleichfalls schon, wenn man die Gestalt des Untertanen nachträglich betrachtet. Als ich sie aufstellte, fehlte mir von dem ungeborenen Faschismus der Begriff und nur die Anschauung nicht. Heinrich Mann, 1946.
Es ist ja wichtig zu sagen, dass Heinrich Mann das, man möchte fast sagen, posthum feststellt, also im Nachhinein, im Rückblick. Also dieses Zitat stammt ja aus seiner Autobiografie, ein Zeitalter wird besichtigt, und dass es sich hierbei um einen prophetischen Roman gehandelt hat, der den Typus des deutschen Untertans vorweggesehen hat in all seinen Facetten, das stellt die Kritik natürlich erst im Nachhinein fest, als der Weg bereits in den Untergang geführt hat.
Das ist ja sogar jetzt so, dass er den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus schon mit einbezieht in diesen Rückblick. Aber das Prophetische an dem Buch haben zumindest zur Erscheinung direkt nach dem Ersten Weltkrieg auch schon einige gesehen. Auch unter anderem Kurt Tucholsky, der ja schon mal zitiert wurde hier am Anfang, der ja gesagt hat, es ist wirklich eine Sehergabe, die man da erkennt. Also der sieht sowas Prophetisches sofort darin. Und da denkt er an den Ersten Weltkrieg, und jetzt denkt man, das ist ja komisch, Erster Weltkrieg ist doch schon vorbei, das ist ja nicht mehr seherisch, aber das Interessante ist ja, dass der Roman eben fertig war vor dem Ersten Weltkrieg.
Und eigentlich war die Idee 1904, ein Roman um den Kaiser herum zu formen. Das hat Heinrich Mann nämlich seinem Schulfreund berichtet, und er wollte von ihm Anekdoten über Wilhelm II. Haben.
Da war Heinrich Mann natürlich nicht mehr in der Schule zu dem Zeitpunkt.
Nein, nicht, aber, er hatte Kontakt aber die waren noch gut befreundet. Und die hatten einen sehr regen Austausch. Und er hat tatsächlich dann auch in seinen Notizbüchern, kann man das verfolgen, ab 1906 sehr viele Informationen gesammelt zu dem Thema. Er hat ja auch Papierfabriken in München besucht, und er hat sich in Berlin ins Café gesetzt und hat die Menschen beobachtet und Situationen dort, die er erlebt hat, aufgenommen. Teilweise findet man sie im Roman wieder. Und er hat aber schon sehr früh Struktur und Handlung des Romans gehabt und vor allem auch die Hauptfigur und der Name der Hauptfigur, Diedrich Häßlig. Der ist schon 1906 eigentlich festgelegt worden. Das hat er nämlich mit seiner Verlobten, damaligen Verlobten, hatte Heinrich Mann diesen Namen diskutiert. Und sie fand, dass Häßling philisterhaft, gehässig, muffig klingt und also genau richtig ist.
Und es klingt ja auch so ein bisschen nach hässlich, ne? Das ist ja so ein sprechender Name auch irgendwie. Da kommen wir bestimmt noch zu.
Es ist ja auch so, dass der Roman erscheint 1914, noch vor Kriegsausbruch.
Er erscheint ja sogar schon ab 1912, da gibt es den ersten Vorabdruck im Simplicissimus, also in einer Zeitschrift. Und dann gibt es ab Dezember 1913 eine Art Fortsetzungsstory in einer anderen Zeitschrift, nämlich in der Zeitschrift Zeit im Bild. Und da geht es los, da werden große Teile des Romans wirklich abgedruckt. Und das war gar nicht so unüblich, dass solche Romane erstmal in Zeitschriften abgedruckt wurden, Stück für Stück und erst dann als Buch erschienen.
Als die Zeitung, die Redakteure mit Heinrich Mann den Vertrag gemacht haben, da haben sie sich aber auch Ausbildungen, dass halt eben doch Streichungen vorgenommen werden können. Sie meinten bloß eher erotischer Art, da Heinrich Mann dafür auch bekannt war. Und die eigentlichen Streichungen, die nachher stattfanden, die bezogen sich denn doch eher auf das Politische, auf den Kaiser. Also zum Beispiel wurde dann einfach mal eben der Untertitel gestrichen.
Aber das ist interessant, ne? Das heißt, er war da ja auch noch gar nicht so sehr als politischer Autor so berühmt, sondern mit anderen Texten, die durchaus eher ästhetizistisch waren, die tatsächlich ja bekannt dafür waren, dass sie ins Erotische gingen und die Sorge war, dass es sittenwidrig sein könnte und deshalb hat sich die Zeitung das ausgenommen.
Und doch wird der Roman ja nachher in der Zeitschrift nicht ganz bis zum Ende abgedruckt, sondern nach 90% ungefähr hört die Veröffentlichung auf. Das passiert natürlich im Angesicht der Sommerkatastrophe 1914, der Erste Weltkrieg steht unmittelbar vor der Tür und die Zeichen der Zeit sind nicht mehr auf Spaltung oder gar Kritik am Deutschen Reich, dem Kaiser oder es gibt das berühmte Kaiserwort, ich kenne nur noch Deutsche, keine Parteien mehr und hier ist ein Text wie dieser nicht mehr willkommen und er wird also doch verboten, also er wird nicht mehr bis zum Schluss veröffentlicht und was man ja sagen muss, die ganze berühmte Denkmalszene zum Ende wird damit nicht veröffentlicht. Das braucht man eigentlich gar nicht mehr weiter kommentieren, wenn man den Text gelesen hat, denn das ist die totale Verunglimpfung denn doch des deutschen Kaisers.
Sehr geehrter Herr Mann, im gegenwärtigen Augenblick kann ein großes öffentliches Organ nicht in satirischer Form an deutschen Verhältnissen Kritik üben. Man würde sich an das Inhaltliche des Romans Der Untertan als reale Tatsache halten. So betrachtet würden einzelne Stellen des Untertans bei der jetzigen kritischen Situation leicht im breiteren Publikum Anstoß erregen. Ganz abgesehen davon dürften wir bei der geringsten direkten Anspielung politischer Natur, etwa auf die Person des Kaisers, die ärgsten Zensurschwierigkeiten bekommen. Walter Kühn im August 1914 an Heinrich Mann.
Oh, da windet sich aber jemand, ne? Er muss ja jetzt dem Autor erklären, warum er das Werk oder den Werkabdruck abbricht in der Zeitung und versucht jetzt dafür Gründe zu finden oder Gründe anzugeben und die irgendwie einigermaßen nett an den Autor zu kommunizieren.
Jetzt wird dieser Brief natürlich auch geschrieben auf dem Höhepunkt der Kriegsbegeisterung im Deutschen Reich. Unmittelbar vorher, am 1. August, erklärt das Deutsche Reich Russland den Krieg. Damit markiert sich der Beginn des Ersten Weltkrieges. Die Kriegsbegeisterung ist ja auch gerade unter kulturellen Größen sehr weit verbreitet. Heinrich Mann stellt hier eine Ausnahme dar, da nicht mitzumachen. Man denke an Namen wie Ernst Toller, Hugo von Hofmannsthal, Richard Dehmel, Karl Zuckmayer und so weiter, die noch mit flammendem Schwert in die Schlacht ziehen wollen gegen den alten Erbfeind Frankreich. Und im Zuge oder in diesem Kontext schreibt man einen solchen Brief.
Genau, und deshalb heißt es darin auch nicht nur, dass man Zensur fürchtet, das ist ja sozusagen vorauseilender Gehorsam, dass man hier schon mal erwartet, es könnte zensiert werden, deshalb zieht man es selbst schon mal zurück, sondern es steht da eben auch drin, dass einzelne Stellen leicht im breiteren Publikum Anstoß erregen würden. Also man geht davon aus, dass sozusagen die Masse der Leserinnen und Leser diese Einschätzung teilt und diesen Roman auch für verunglimpfend und damit für eine Zumutung hält.
Insofern ist die Tatsache, dass das Ende, die Denkmalsenthüllung, nicht abgedruckt worden ist, doch sehr interessant, denn wahrscheinlich hätte Heinrich Mann diese Stelle etwas zusammenstreichen müssen, wenn nicht gar ganz herausstreichen müssen. Denn dort wird ja dann doch der Kaiser nicht ganz so positiv dargestellt.
Genau, und interessant ist, dass der Roman dann eben erst nach dem Weltkrieg erscheinen kann, nach dem Ersten Weltkrieg. Und vorher gibt's aber schon so andere Wege, auf denen der öffentlich wurde. Denn es gab eine Fortsetzungsgeschichte, so wie in Zeit im Bild, auch in einer russischen Zeitschrift. Da ist er vollständig und auch weniger zensiert veröffentlicht worden und dort dann auch schon 1915 als Buch erschienen. Das ist also eine kuriose Geschichte. Der Roman ist als erstes vollständig auf Russisch erschienen.
Genau, denn die russische Übersetzerin bekam das Manuskript immer direkt von Heinrich Mann und insofern hat sie die Streichungen, die Heinrich Mann für die Zeitschrift vornehmen musste, gar nicht mitbekommen. Das heißt, die russischen Leser hatten zuerst eine vollständige Ausgabe vom Untertan zu lesen bekommen, wie es die Deutschen erst ab 1918 zu lesen bekamen.
man muss darauf hinweisen, das Deutsche Reich ist zu diesem Zeitpunkt mit Russland im Krieg. Es ist also der Kriegsgegner, der diesen Roman zuerst komplett veröffentlicht. Das erscheint mir dann doch bemerkenswert.
Freilich ist der Roman kein Gesamtbild der wilhelminischen Epoche, sondern nur das Bild eines ihrer schwersten Auswüchse. Aber er zeigt, dass das, was offiziell als der eigentliche Glanz jener Epoche ausposaunt wurde, innerlich hohl, unwahr, wertlos und eine Lüge war, weil es sich auf Dünkel, Machtbegierde und Eitelkeit aufbaute. Johannes Öquist, 1919.
Ja, als der Kurt-Wolff-Verlag dann den Roman rausbrachte, direkt nach dem Krieg, haben sie sich natürlich nicht nehmen lassen, da in allen Werbetexten und auch auf dem Cover sogar direkt zu schreiben, dass der schon 1914 fertig war. Man wollte also, dass das prophetisch klingt, man wollte, dass es so gelesen wird. Das hat auch zu der Aufmerksamkeit geführt, die sich der Verlag gewünscht hatte, denn es gab unzählige Rezensionen.
Ja, die waren aber auch wirklich sehr gespalten, die Kritiken, ne? Denn die einen, die nationalgesinnten, konservativen bis Reaktionären, die den Autor sowieso nicht mochten, und auf der anderen Seite liberal, anarchistisch oder sozialistisch gesinnten, die natürlich ganz begeistert davon gewesen ist. Insofern gibt es wirklich eine große Spaltung unter den Rezensionen. Und es ist immer wieder spannend zu lesen, was für Reaktionen hervorgerufen sind. Also Heinrich Mann soll teilweise sogar Morddrohungen erhalten haben.
Ja, das lässt sich denken, denn es ist ja doch treffend formuliert, was Johannes Öquist da schreibt. Es wird einer gesamten Epoche das Fundament entzogen in diesem Roman. Also es ist eine Gesellschaft, die auf Lug und Trug, auf Schmierentheater, Korruption, Macht und Gewalt fußt. Daran ist nichts Gutes und nichts Echtes.
Und die Leserinnen und Leser, die haben ja alle in dieser Zeit gelebt. Das ist ja noch nicht lange her. Und insofern ist da natürlich auch, fühlt sich jeder Einzelne womöglich auch angegriffen. Da wird es viele geben, die das auf sich bezogen haben.
Ich finde daran auch spannend, dass dieser Roman erscheint 1918, 19 in einer Zeit der politischen Leerstelle. Die Monarchie hat ausgedient, der Kaiser ist ins Exil verschwunden, die Demokratie hat sich noch nicht etabliert. Die Aufstände gerade auch in Bayern, also Kommunismus, Sozialismus, alles mischt da noch mit. Wohin wird das jetzt gehen? Und eigentlich bedient dieser Roman die Leerstelle nicht. Es gibt hier keinen positiven Gegenentwurf. Die Monarchie ist nicht das Richtige. Der Monarchist, der Untertan schlechthin, Dietrich Hässling, ist ein Mann von gestern, der absoluten Lächerlichkeit preisgegeben. Aber auch die Sozialdemokratie ist hier ja kein ideales Gegenbild, das der Roman zeigt. In der Figur Napoleon Fischer ist auch das eine schwierige Geschichte. Also auch die Figur kriegt ihr Fett weg in diesem Text. Und da bleibt immer als guter Gegenentwurf nur der alte Buck, der einzige, der irgendwie noch als moralische Instanz fungiert in diesem Roman und der doch für die frühe demokratische Bewegung um 19. Jahrhundert, also für einen Liberalismus steht, der sich nicht hat durchsetzen können.
Und ausgerechnet diese Figur geht nun am Ende oder wird nun am Ende sterben. Also das ist der, der am Ende des Romans fehlt und auch eben in dieser Zeit des Vakuums dann sozusagen fehlt. Und Heinrich Mann hat ja durchaus versucht, auch etwas Neues aufzubauen mit der Räterepublik als Mitglied im Rat geistiger Arbeiter, hat also schon versucht, sozusagen auch eine neue, eine demokratische Gesellschaft zu schaffen und ist dann in der Weimarer Republik, gerade auf Basis dieses Romans, einfach als der politische Autor, als die literarisch-politische Stimme wahrgenommen worden.
Und interessant ist es ja auch, dass nach 1945 der Roman einen weiteren Verkaufserfolg erlebt hat und worüber Heinrich Mann, der 1946 nur sagte, naja, wenn immer die Deutschen einen Krieg verlieren, drucken sie meinen Untertan. Ja, also das scheint dann ein Bedürfnis der Menschen zu sein und ein großer Wiedererkennungseffekt in der, gerade in der Figur des Untertanen, dieses repräsentativen Typus, der da dargestellt wird.
Das war die erste von drei Folgen zu Heinrich Manns Der Untertan, aufgenommen im Buddenbrookhaus Heinrich und Thomas Mann Zentrum. Mehr zum Buddenbrookhaus, alle Termine, Ausstellungen und digitalen Angebote gibt's auf der Website buddenbrookhaus.de. Mehr zum Untertan auf der neuen Seite deruntertan.de. Die ist besonders für SchülerInnen und Lehrkräfte interessant. Für Stories über die Manns und ihre Werke und allerlei Kurioses folgt dem Buddenbrookhaus auf Instagram und Facebook. Eine Produktion von Pirol, Audioprojekte Hamburg.